Die sozialen Netzwerke sind empört. Jürgen Klopp wird neuer Fußballchef bei Red Bull. Reißt er damit jetzt seinen Legendenstatus mit dem eigenen Hinterteil ein? Wir reden drüber jetzt.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Ja, herzlich willkommen zum Fieberpitch-Podcast am Mittwoch. Heute mit Gast Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo Malte.
Da schlägt doch dein Kolumnistenherz wahrscheinlich ganz hoch, denn Red Bull holt sich Jürgen Klopp. Man hätte eigentlich drauf kommen können, denn das hier, das waren Jürgen Klopps Worte, mit denen er seinen Abgang bei Liverpool damals begründet hat.
Running out of energy.
Ja, im Grunde war der Deal mit dem Koffeinbrausenhersteller da doch eigentlich nur folgerichtig, oder?
Ja, also das lag auf der Hand, wenn man sich den Spruch damals angehört hat, dass es dort enden wird. Wirklich eine sehr, sehr verrückte Entwicklung heute. Ich muss natürlich sagen, mein Herz schlägt natürlich auch hoch. Mein Schwabenherz schlägt auch hoch, weil sich wieder einmal zeigt, der wahre Schwabe, dem ist halt auch das Geld nicht ganz unwichtig.
Schaffe, schaffe, Häusle baue.
Ja, ja.
Ich habe eben bei Social Media in diversen Foren mich dann auch nochmal reingelesen in dieses Thema, was sagt das Netz? Ist natürlich immer eine gern gestellte Frage bei solchen Geschichten. Ich habe unter anderem die Formulierung gelesen, das wäre ein Realitätscheck für Traditionalisten. Das war noch eine der harmloseren Varianten. Fangen wir damit mal an. Wie würdest du denn diesen Deal jetzt nennen?
Also ich finde es natürlich super spannend. Ich bin ja sowieso jetzt kein großer sozusagen, also ich habe diesen Glaubenskrieg nie mitgemacht, was Red Bull angeht. Das ist ja, brauchen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, eigentlich ein sehr, sehr gut funktionierendes Unternehmen und auch ein sehr, sehr gut funktionierendes Fußballunternehmen. Und da ist mir viel zu viel Ideologie drin. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass wenn man als Persönlichkeit Kontakt vielleicht mit den Leuten hat, dass man irgendwann auf den Gedanken kommt, das könnte doch auch interessant für mich sein. Was Klopp natürlich, glaube ich, vielleicht unterschätzt hat, ist natürlich, dass er ja genau für das Gegenteil eigentlich steht. Also Klopp ist ja eine Marke und eine Marke muss ja eigentlich authentisch bleiben und das hat er, wie du vorhin gesagt hast, das hat er sich mir im Hintern eingerissen, weil jetzt ist er keine Marke mehr. Das passt halt überhaupt nicht zusammen. Wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Ich freue mich eher jetzt da auf die Reaktionen all jener, die jetzt sozusagen zurückrudern müssen, weil sie immer gedacht haben, die Welt besteht nur aus Gut und Böse. Und jetzt wechselt plötzlich der Vorzeigegute zu den Vorzeigebösen. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und wird auch bestimmt sehr spannend bleiben.
Jürgen Klopp wechselt auf die dunkle Seite der Macht, wenn man es mit Star Wars ausdrücken wollen würde. Ja, er hat sich ja immer als The Normal One inszeniert, du hast es eben schon gesagt. Für viele war aber auch dann The Chosen One und für den SED ist er jetzt The Dozen One. Also das Wortspiel musste bei den Kollegen offensichtlich sein.
Ja, aber das Image, das er hatte dafür, konnte er, glaube ich, jetzt nicht so viel. Und wenn man ihn kennt oder wenn man ihn kannte, und ich habe ihn ja kennengelernt und auch seine sozusagen Karriere verfolgt, dann weiß man auch, dass so wie er dargestellt wird, so ist er nicht. Ne? Er tickt ja schon auch ein bisschen anders und er ist auch eitel und er ist auch, sag ich mal, zielstrebig und er würde sich jetzt eben solche Dinge, für ihn spielen solche Dinge nicht eine Rolle, so wie Ideologie oder irgendwas, sondern er hat wahrscheinlich sich überlegt, was ist für mich die nächste gute Aufgabe, wo ich Einfluss nehmen kann, aber wo ich eben nicht mehr täglich so unter Druck stehe. Jetzt hätte er natürlich auch irgendwie einen Bundesliga-Verein übernehmen können, zum Beispiel den HSV. So. Hat ja jetzt auch, trägt ja jetzt auch andere Hosen. Aber vielleicht ist das eben ein Job, wo man eben nicht mehr im Tagesgeschäft ist und nicht mehr so unter Druck steht. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was er damit meinte, ich habe keine Energie mehr. Und ich finde es natürlich insofern schade, weil man halt Emotionen am Schreibtisch nicht sehen kann, wie er in die Tischplatte beißt, weil er vielleicht irgendwie einen Spieler nicht bekommen hat. Also das alles fehlt natürlich, aber für ihn ist es vielleicht eine gute Entscheidung.
Ja, gucken wir mal
wie
auf
gesagt,
diesen...
Wie gesagt, ich freue mich jetzt halt darauf, was die Leute sagen, die jetzt heftig Tattoo entfernen, googeln oder ihre Fahnen verbrennen oder so, sag ich mal, meine Freunde von 11 Freunde, die ja auf der einen Seite Klopp toll finden, auf der anderen Seite ja Red Bull hassen sozusagen und nicht mal über die berichten richtig, was die jetzt machen. Also solche Sachen finde ich dann interessant. So.
Ein paar Zitate habe ich gleich natürlich auch noch, über die wir gerne sprechen können, die ich heute Morgen dann schon mal als Rapid Reactions sozusagen gefunden hat. Aber jetzt lass uns mal kurz auf diesen Deal gucken. Also er wird neuer Head of Global Soccer. Heißt also, er verantwortet jetzt die weltweit, oder dann ab 1. Januar 2025, da geht der Deal dann los, die weltweiten Aktivitäten des Red Bull Konzerns in Sachen Fußball. Dazu gehört neben RB Leipzig natürlich auch Red Bull Salzburg, RB Bragantino in Brasilien, die New York Red Bulls in den USA und Omiya Adia, das ist ein Drittligist in Japan. Also falls ihr mal irgendwo angeben wollt mit dem Namen, könnt ihr euer Fußballwissen weltweit dann auch mit diesem Namen ein bisschen nach außen kehren. Genau, und da wird er viel reisen müssen. Also die Ruhe, die er eigentlich ja mal haben wollte, die hat er so dann aber auch nicht.
Naja, also ich glaube nicht, dass er hat ja auch damals, glaube ich, gesagt, er kann sich jetzt nicht vorstellen, bloß noch Paddle-Tennis zu spielen und Enkelkinder zu machen. Das war ja, glaube ich, das Zitat. Er will natürlich schon einen Job haben, der anspruchsvoll ist. Also tickt er ja schon. Er will jetzt keinen Frühstücksdirektor-Posten bekleiden. Und ist es, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, ob du einen stressigen Job hast im Sinne von, ich muss viel reisen und ich muss viel arbeiten, oder ob du unter Druck stehst, der Öffentlichkeit, unter Ergebnisdruck, unter dem Druck, unter dem man halt im Fußballgeschäft steht, wenn man Trainer ist. Und insofern hat er wahrscheinlich eine Wahl getroffen, die ihn schon herausfordert und die was Neues ist und die aufregend und spannend ist für ihn und die auch anstrengend ist. Und das, ich meine, der 57, der ist ja jetzt nicht 70 oder so, ne? Oder nichts gegen 70-Jährige, aber er ist jetzt nicht im Rentenalter. Natürlich will er noch was machen, was irgendwie ganz neu und ganz aufregend und spannend ist. Und das ist es ja nun eindeutig. Also Red Bull ist ja wirklich ein weltweit agierendes Unternehmen. Und was er da allerdings genau machen wird, das müssen wir mal sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das je richtig mitbekommen werden. Ich meine, Dietmar Beiersdorfer war ja auch mal Head of Global Soccer, jetzt schließt sich wieder der HSV-Kreis, und Ralf Rangnick war ja auch mal da oder hat den Job auch mal gemacht, und irgendwie natürlich ist das ein bisschen für den normalen Fußballfan, der halt guckt, hat er jetzt am Wochenende gewonnen oder verloren oder keine Ahnung, hat er jetzt den Spieler verpflichtet oder nicht oder wer war das? Da sind ja noch so viele Zwischenebenen und Zwischenposten, dass man natürlich nie so ganz genau weiß, wie das am Ende funktioniert. Aber interessant für ihn ganz sicher. Schade für die Fußballwelt, weil natürlich haben irgendwie alle doch gehofft, dass er wieder einen Trainerjob übernimmt oder zumindest irgendeinen Job im Geschäft als Chef eines Vereins oder als Bundestrainer oder als Trainer einer Nationalmannschaft. Bundestrainer ist ja momentan nicht vakant. Hat er sich ja angeblich in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er, wenn er Bundestrainer werden kann, dass er dann rauskommt bei Red Bull. Finde ich auch immer schön, wenn man irgendwo anfängt und sagt, aber ich möchte gleich mein Ausstiegsszenario festhalten.
Das klingt so ein bisschen nach Max Eberl. Meinst du, er hat genug Commitment?
Das ist jetzt tatsächlich die Frage. Ne? Wie passt das denn überhaupt zusammen? Also wie kann denn jemand, der noch nie einen normalen Job gemacht hat, so in Anführungsstrichen, jetzt plötzlich einen Posten bekleiden? Und das ist sicher etwas, was ihn reizt, so, wo er nicht genau weiß, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und manchmal funktioniert es halt und manchmal ist es Olli Kahn. So. Da funktioniert es halt nicht. Und dann, aber das ist halt spannend. Also ich finde es positiv. Auch jetzt natürlich diese ganzen Reaktionen finde ich spannend und interessant, dass jetzt plötzlich alle den Glauben ins Gute verlieren und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, das hätte ich doch nie gedacht, diesen Wandel, wie tickt der denn tatsächlich, haben wir den alle falsch eingeschätzt? Und wie ich vorhin gesagt habe, nee, der wurde noch nie, das, was er präsentiert hat als Marke, das war noch nie der wahre Klopp. So, und da kann man ihm jetzt, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Er ist halt am Spielfeldrand, ist er halt jemand, der sehr, sehr, sehr emotional ist und sehr natürlich Tolles geleistet hat und bei Traditionsclubs war so, und deswegen hat man halt irgendwie vorausgesetzt, dass er wahrscheinlich zu Red Bull als allerletztes auf der Welt wechseln wird, und jetzt ist so gekommen.
Ja, im Prinzip, ich habe diese Verklärung auch immer nie verstanden, die man mit Jürgen Klopp da betrieben hat. Ich fand ihn immer so ein bisschen als Person wie den FC St. Pauli als Fußballverein. Alle sagen immer, oh, das ist das Beste, was es gibt. Aber eigentlich sind das auch nur Meister der Selbstinszenierung. Und das ist ja Jürgen Klopp in gewisser Hinsicht auch. Denn guck dir mal seine Werbedeals der letzten Jahre an, was der alles eigentlich da schon gemacht hat. Es gab ja auch Zeiten bei Sky, wenn ich mich da an Halbzeiten erinnere, wo eigentlich ein durchgehender Jürgen Klopp-Werbespot war. Also die ganze Halbzeitpause bestand nur aus Jürgen Klopp-Videos. Mhm. Von Tapetenkleister über Bier bis Autos oder Finanzdienstleister.
Ja, das stimmt.
Was ja auch also nicht der Normal One eigentlich ist.
Ja, ich glaube fast, dass er sich damit gar nicht so sehr selbst auseinandergesetzt hat, sondern das macht halt das Management und natürlich nimmt man das dann gern mit und macht dann halt Werbeverträge, die zu einigermaßen zu einem passen. Und ich fand es auch ein bisschen viel, aber wer will das jemandem vorwerfen? Und wer in dieser Welt unterwegs ist, weiß ja, dass er, wenn er jetzt einen Werbedeal abschließt, dann lässt er sich einmal das erklären, dann setzt er einmal seine Unterschrift drunter und dann gibt es vielleicht 2 Drehtage im Jahr. Und damit hat sich's für ihn erledigt dann. Dann kann er sich wieder um seinen Job kümmern. Und natürlich wirkt das auf uns völlig anders, weil wir das dann jeden Tag sehen und wir denken, der setzt sich jeden Tag mit Erdinger und mit DVAG und mit Kleister auseinander. Aber das stimmt ja nicht. Und aber das ist ja, was ich vorhin sagte, er hat sich natürlich dann dadurch schon eine Marke aufgebaut, zu der das jetzt natürlich nicht so richtig passt. Mhm. So. Und mal gucken, was daraus wird.
Entsprechend dann auch ein Kommentar im Schwarz-Gelb-Forum. Da wurde sein neues Engagement so kommentiert: Seien wir mal ehrlich, Jürgen würde auch für den IS Werbung machen, wenn die ihm genug bieten und ein passendes Konzept für den Strahlemann vorstellen. Das finde ich jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen hart.
Das ist natürlich jetzt klassische Reaktion der Red Bull-Hasser. Für die ist halt Red Bull das personifizierte Böse. Natürlich kann man das kritisch sehen. Und kann jetzt mit politischen Themen kommen und ja, was gibt's da noch alles in diesem Kosmos? Das kann ich schon nachvollziehen, dass man das kritisch sieht. Aber der Fußballkosmos, der funktioniert schon sehr, sehr gut und hat sich auch im Laufe der Jahre etabliert und die tun auch tatsächlich viele gute Sachen. Also wenn man gerade ins Ausland guckt oder nach Amerika guckt, wie die da zum Beispiel Jugendarbeit machen, das ist schon, also die pflegen schon den Fußball mehr als so mancher Verein, der sich das auf die Fahne schreibt und dann ist halt da nicht mehr so viel dahinter.
Wobei natürlich die Verstrickungen zum Rechtspopulismus aus Österreich durchaus verbrieft sind des Gesamtkonzerns. Das dürfen wir definitiv natürlich nicht komplett außer Acht lassen. Kann Klopp das denn außer Acht lassen, weil er ja auch immer öffentlich gesagt hat, ich bin kompletter Linkswähler. Also jetzt nicht Linkspartei, aber links von der Mitte.
Ja, es ist immer schwierig, wo man da die Grenze zieht. Also ich sage jetzt mal, ich kann ja auch als Bayern-Fan könnte ich jetzt auch sagen, oder einem Bayern-Fan könnte ich jetzt auch sagen, das ist doch ein CSU-Verein und schau doch mal, wie weit rechts die CSU steht und so weiter. Also es ist immer schwierig, das zu vermischen. So. Natürlich ist Fußball Fußball und Politik ist Politik und vielleicht sollte das auch so bleiben. Aber ich sage jetzt mal, um jetzt ein krasseres Beispiel zu nehmen, wenn jetzt die Saudis irgendwie Newcastle kaufen, dann finde ich das auch total kritisch. Also wenn es richtig krass antidemokratisch wird oder menschenfeindlich oder wenn der Fan in der Kurve steht und auf seinem Handy liest, mein Besitzer hat gerade 80 Leute hingerichtet und so, das finde ich dann schon extrem krasse Sachen, wo ich auch nicht sozusagen, die ich überhaupt nicht gut finde. Aber hier ist es so, also jetzt Red Bull als so eine heimliche AfD oder rechtsradikalen Bund zu sehen, das finde ich dann auch wieder ein bisschen heftig. So.
Da bleiben wir beim fußballerischen Punkt dieses Deals. Klopp selber sagt, er möchte Talente entwickeln, verbessern, unterstützen. Er sieht sich so als Mentor für Trainer und Manager der Clubs, die zum Konzern gehören und freut sich auf diese Rolle in einem, wie er sagt, einzigartigen, innovativen und in die Zukunft blickenden Unternehmen. Kannst du ihn dir denn vorstellen als so Diplomat in Sachen Fußballwissen, dass er einfach nur das Wissen nach außen gibt, ohne selber direkt involviert zu sein, weil du hast sein Auftreten an der Seitenlinie ja schon angesprochen. Und also, mir fällt es schwer, mir das vorzustellen, dass er dann nur noch der Ratgeber ist, der von der Tribüne aus guckt.
Ich kann mir das auch lustigerweise überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet, so, ne? Weil jeder dieser Vereine hat ja seine eigene Hierarchien, seine eigene Strukturen. Ne? Da kann ja jetzt nicht der Klopp reinkommen und sagen, wir machen das jetzt anders. Klar, er kann Leute entlassen vielleicht oder neue Leute einsetzen. Das ist wahrscheinlich dann seine Aufgabe. Eigentlich ist er ein Clubchef von vielen Clubs gleichzeitig, vielleicht in der Umsetzung. Aber ich kann mir im ersten Moment habe ich auch gedacht, was macht er da eigentlich? Im zweiten Moment habe ich gedacht, so Max-Eberl-Effekt. Ich glaube, nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr wird er vielleicht sagen, das war jetzt doch nichts für mich, so, weil jemand, der so dieses Adrenalin gewöhnt ist und dieses Tagesgeschäft und der nach doch relativ kurzer Zeit jetzt wieder zurückkommt, der wird vielleicht dann auch sehr schnell merken, was er vermisst eigentlich. Aber die Erfahrung muss er halt einfach selber machen. Ne? So wie eben viele Fußballprofis, die aufhören, glauben, sie werden jetzt für den Rest ihres Lebens Golf spielen und Urlaub machen und nach 2 Monaten merken, Golf spielen, Urlaub machen ist super, aber halt nur 2 Monate lang und jetzt brauche ich irgendwas Neues. Und das ist halt die Frage, ob ihn das erfüllt und oder ob er irgendwann sagt, so, ich bin zwar der Chef von allem, aber so richtig nah dran kann ich nicht sein, weil doch jeder, ich kann nur so das große Ganze führen, aber ich kann jetzt nicht in die Einzelthemen reingehen, weil jeder Club hat seine eigene Hierarchie, jeder Club hat seine eigenen Trainer und seine eigenen Führungskräfte, die wieder ihre eigenen Eitelkeiten haben und die jetzt bestimmt nicht wollen, dass Klopp ihn reinquatscht und so weiter. Und dann gibt es natürlich, keine Ahnung, also Brasilien und dieser japanische Club und ich meine, da haben wir ja auch ein Sprachproblem und so weiter. Keine Ahnung, also ich tappe jetzt gerade echt ein bisschen auch im Dunkeln, weil ich mir das nicht richtig vorstellen kann, ein Klopp, der so einen Job ausfüllt.
Als Schattentrainer kann ich ihn mir jetzt auch nicht vorstellen, oder dass jetzt alle glauben, okay, sobald da irgendwo ein Trainerstuhl wackelt, dann kommt der Jürgen, macht das mal eben, legt Hand auf und dann passt es. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sein Begehr ist. Also.
Nee, glaube ich auch nicht. Also so der Ralf-Rangnick-Effekt sozusagen. Ne? Mhm. Also glaube ich ehrlich gesagt auch, das wäre dann wirklich sehr, sehr komisch, wenn er dann in der Krise plötzlich RB Leipzig übernimmt. Ich glaube, das würde er auch nicht machen. Da würde er sich ja selber schaden. Oder wie gesagt, manche brauchen es dann auch nach einer Weile, merken sie, dass sie das so brauchen, das wieder zu tun, was sie früher erfolgreich gemacht haben. Und das ist ja sozusagen, das ist ja das Riesenproblem der Fußballerkarriere. Das kann ich auch total nachvollziehen. Du kannst eine Sache sensationell gut und dann hörst du damit auf und dann merkst du, das war halt die eine Sache, die ich sensationell gut kann. Und es gibt sehr selten den Fall, dass jemand etwas Zweites auch sensationell, was völlig anderes sozusagen, auch sensationell gut kann. Und dann merkt man oder wünscht sich dann vielleicht doch wieder an seinen alten Platz zurück. Das kann alles passieren. Keine Ahnung.
Oliver Mintzler scheint ihm das ja zumindest zuzutrauen, dass er das kann. Oder wollten die bei RB oder bei Red Bull eigentlich nur diesen großen Namen? Art Sportswashing.
Ja, das glaube ich wiederum, das würde ich jetzt wiederum Klopp nicht zutrauen, dass er so, da kommt jetzt ein Anruf und okay, alles klar, die zahlen einen Haufen Geld, das klingt spannend, das mache ich jetzt. Das glaube ich schon, dass das gewachsen ist. So. Mhm. Ich meine auch, dass beim Sportbild Award, das war im August, da war ja Minzlaff auch da, da war auch der Berater von Klopp da und die haben sich da unterhalten ziemlich lang. Also, dass da irgendwie schon dass das schon gewachsen ist, das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so eine Hauruck-Entscheidung ist. Das wäre jetzt nicht Klopp. So, irgendwie, ja, jetzt probiere ich das jetzt halt mal. Da muss er, glaube ich, dann schon sehr, sehr überzeugt davon sein, weil er wahrscheinlich haufenweise Angebote bekommen hat im letzten Jahr. Und dann muss er sich schon sehr gut überlegt haben, warum er eben genau diese eine Sache macht und nicht irgendwie was anderes.
Aber im Prinzip macht ihn das jetzt ja noch interessanter für Bayern München.
Ja, auf der einen Seite ja, es stimmt. Auf der anderen Seite hat er jetzt natürlich einen Job, wir reden jetzt heute alle über ihn und wir werden auch morgen und übermorgen alle über ihn reden, aber wir werden halt danach nicht mehr über ihn reden, weil er dann so ein bisschen so war es ja bei Beiersdorfer und bei Rangnick auch, die arbeiten dann irgendwo im Hintergrund, im Dunkeln, keiner weiß mehr so genau, was sie machen, die geraten in Vergessenheit, also das ist ja eben die Sache, dass er jetzt damit ja sagt, ich verschwinde jetzt mal von der Oberfläche eigentlich. Er kommt zwar wieder zurück, aber er verschwindet von der Oberfläche. Und das ist halt die Frage, ob er das dann irgendwann nicht mehr möchte oder ob er dann doch sozusagen der Versuchung erliegt, keine Ahnung, Deutschland ab 2026 oder keine Ahnung, wie in englischen Nationalmannschaft, die wechseln ja alle paar Monate den Trainer. Nee, jetzt nicht mehr so, ne? Aber also die Gelegenheit wird es natürlich immer geben und irgendwann wird bestimmt einer, also glaube ich, einer kommen und wird ihm das unmoralische Angebot, nicht das unmoralische, sondern das Angebot machen, dass er nicht, ich werde dir ein Angebot machen, dass du mich abschlagen kannst.
Unmoralischer, wenn du die Foren liest, kann es ja eigentlich auch fast nicht mehr werden. Aber er hatte ja gesagt...
Deswegen habe ich es zurückgenommen. Ja.
Er hatte ja jetzt gesagt, kein Land, kein Club im nächsten Jahr. Wortbruch würdest du ihm aber trotzdem nicht vorwerfen jetzt, weil Konzern hat er nicht gesagt.
Man kann ja auch jetzt nicht ernsthaft enttäuscht sein. Ich meine, das hat er gesagt vor über anderthalb Jahren. Dann hat er letzten Sommer aufgehört. Jetzt hat er, wann hat er genau aufgehört?
Ende der letzten Saison.
Okay.
Jetzt sind erst Juni oder Mai war das, glaube ich.
Im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Okay, es sind nur 5 Monate. Also ich hätte auch gedacht, dass es ein bisschen länger geht. Ich dachte gerade, es ist schon ein Jahr her. Wie schnell man jemanden vermisst, ja, ne?
Die EM ist auch noch gar nicht so lang her.
Ja. Aber es zeigt halt doch, was ich vorhin gesagt habe. Also es wird dann doch relativ schnell, glaube ich, langweilig, wenn man aus dieser hohen Schlagzahl kommt und dann nichts mehr macht. Und ehrlich gesagt fand ich auch ich war auch schon langsam genervt von diesen komischen Auftritten von ihm. So hier mal ein Abschiedsspiel, da mal in die Kamera lachen und irgendwie so wie so ein Rentner rumgereicht werden. Und irgendwie dachte ich auch, also 57, also entschuldige mal, könntest du jetzt mal bitte wieder arbeiten und auch mal ein bisschen Steuern zahlen? Und nein, das war ein Scherz, aber ich finde schon, dass man eben, es war mir klar, dass der jetzt nicht ewig Rentner sein wird. Da ist ja überhaupt nicht der Typ dafür, wie soll denn das gehen? So, ja. Der brennt ja an beiden Enden, der spielt Vollgas-Fußball und der will bestimmt auch Vollgas-Leben spielen.
Aber wenn jetzt diese erste Erregung mal dann abgeebbt ist, wenn sich alle wieder ein bisschen beruhigt haben, die jetzt gerade Amok laufen, zumindest schriftlich in den sozialen Netzwerken, glaubst du, er hat damit jetzt seine Legende, seinen bisher untadeligen Ruf jetzt wirklich zerstört? Muss man ihn jetzt canceln?
Also es kommt ja darauf an, wie man zu dieser ganzen Thematik steht. Also ich glaube schon, dass die Ideologen, und davon gibt es leider sehr viele im Fußball, die so ganz krass anti-RB sind, und Anti-Investoren und dieses Ganze so aufs Brutalste ablehnen, also dass die ihm jetzt den Rücken kehren. Und das glaube ich schon auch. Und das liest man ja auch raus. Ich meine, wie soll man das auch in der einen Hut bringen, ne? Wenn man wirklich wenn man wirklich RB hasst und wenn man das alles irgendwie total schlecht findet, dann kann man ja nicht sagen, okay, mein Held ist da jetzt hingegangen, jetzt finde ich das alles super. Das ist natürlich viel einfacher, dann den einen Menschen zu canceln, statt alles toll zu finden, was man vorher schlecht fand. Also ich glaube schon, dass da viele jetzt sehr, sehr, sehr enttäuscht sind und sozusagen, das, ich sage jetzt wieder in Anführungsstrichen, das wahre Gesicht des Jürgen Klopp sehen, was ich jetzt nicht negativ meine, sondern eben das wahre Gesicht des Jürgen Klopp ist halt eben nicht das, was immer die meisten Leute dachten, dass er ist so ein komplett Fußballromantiker, für den es nur Fußball und das Gute auf der Welt gibt und der jetzt, wie du gesagt hast, oft von der hellen auf die dunkle Seite der Macht wechselt, wie... Das ist übrigens lustig, Harrison Ford hat ja auch so einen Wandel mitgemacht, ne? Der war ja Tischler mal und wurde dann ein berühmter Schauspieler, ne? Und Jürgen Klopp ist von der Trainerlegende zu Sportchef Red Bull, das ist sowas Ähnliches wahrscheinlich.
Harrison Ford wurde, glaube ich, im Hause von Coppola entdeckt. Ich glaube, das ist aber auch so eine Legende, die gar nicht stimmt, dass er da irgendwie in der Küche gewerkelt hat und gesagt, hey, willst du nicht bei mir eine Rolle spielen?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß so, aber er war Tischler jedenfalls. Es gibt ja so ein paar legendäre Vorher-Nachhers in der Weltgeschichte. Unser Papst, ne, war mal Türsteher. Ronald Reagan war Schauspieler. Ja, Jesus war Zimmermann. Ich meine, jeder hat mal so einen krassen Wandel durchgemacht.
Und jetzt glaubt. Und Jürgen Klopp war mal Dortmund-Trainer. Wird man jetzt in Dortmund vielleicht auch endlich dann von diesem Heiligtum Klopp ein bisschen weggehen, dass man nicht jeden Nachfolger dann an ihn misst, dass man vielleicht jetzt auch Nuri Sahin dann eine eigenständige Entwicklung irgendwo dann vielleicht zutraut und sie ihn durchlaufen lässt und nicht immer sagt, eigentlich musst du ein neuer Klopp werden. Ist das jetzt vielleicht in Dortmund eher ein rotes Tuch, dass man sagt, nee, lieber nicht?
Ja, glaube ich jetzt nicht so, weil das ist ja sozusagen immer das Verherrlichen der Vergangenheit bedeutet ja eigentlich eher das Verherrlichen der Erfolge, die es damals gab, ne? Und wie die zustande kamen und nicht, also die Erfolge, die er mit Dortmund hatte, die werden ja jetzt, die Dortmunder werden, Fans werden jetzt nicht sagen, finde ich total scheiße, dass wir zweimal Meister geworden sind, weil das war ja Klopp, also so schlimm ist nun auch wieder nicht. Und jedem, die BVB-Fan ist, glaube ich, auch klar, dass Klopp nicht mehr zurückgekommen wäre. Insofern also es wird schon viel, glaube ich, jetzt über, also Enttäuschung. Also Fans sind ja auch gern mal enttäuscht, wenn sie von ihren Vorbildern enttäuscht werden. Und das wird es jetzt wahrscheinlich schon geben. Das ist halt die Frage, ob er das vielleicht ein bisschen unterschätzt hat oder ob er gesagt hat, okay, da kriege ich einen Shitstorm, aber das Leute vergessen auch wieder. Oder ob er sich dessen bewusst ist, dass er halt auch in Zukunft, wenn er irgendwo auftritt und das Dosenemblem am Revers hat, ob die Leute dann fassungslos auf den Fernseher gucken und sagen, wie konnte ich den jemals gut finden? So, ne? Also das kann schon auch sein, dass er das unterschätzt hat. Also wenn ich ihn jetzt beraten hätte müssen, dann hätte ich bestimmt gesagt, also bestimmt ein super Job, aber ich kann dir genau sagen, was als nächstes passieren wird. Du wirst jetzt von sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gehasst werden. So. Und da musst du jetzt einfach durch. Ob ihm das bewusst war, weiß ich nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Ja. Manchmal neigt man ja auch dazu, wenn man gottgleich ist, auch solche Sachen komplett zu unterschätzen. Aber Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Wie schätzt du das ein? Du kennst ihn ein bisschen. Würdest du sagen, er ist so einer, der sowas dann auch sagt, ach komm, das sitze ich aus? Eigentlich ist er doch auch einer, der im Inneren seines Herzens doch eigentlich geliebt werden möchte. So wirkt er zumindest auf mich von außen.
Ja, der geliebt werden will, der auch ein bisschen eitel ist. Und das ja. Vielleicht hat er gedacht, ich bin so eine Marke und die Leute lieben mich so, dass ich quasi das auch das machen kann und dass ich damit vielleicht und das kauft sich ja Red Bull damit auch ein, so dass sie sagen können, okay, wenn selbst ein Jürgen Klopp für uns arbeitet, dann können wir ja nicht so schlecht sein, dann habt ihr euch doch alle getäuscht, so. Aber also es könnte schon ein Gedanke sein. Aber die ersten Reaktionen haben jetzt mal das nicht unbedingt gezeigt. Ne? Also da kommt schon sehr, sehr viel, nicht nur Lästern, sondern auch echter Hass so hoch. Ne? Und das ist eben, das ist ja schon im Fußball immer drin. Ne? Also ich merke das ja, wenn ich irgendwie eine Kolumne schreibe gegen einen Verein oder wo ich mich über einen Verein lustig mache, die Reaktionen der Fans sind ja immer wie so ein Kampfhund, ne? Wenn jemand einen Kampfhund hat und ich gehe seinem Herrchen an den Kragen, dann, also das sollte ich vielleicht nicht tun. So, und so sind Fußballfans ja manchmal auch, ne? Wenn sie das, was sie lieben, das unterstützen sie bis zum letzten Atemzug. Mhm. Und wenn sie dann aber von dem selbst enttäuscht werden, dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm. Also das ist halt die Fußballpsychologie ist das. Und ich überlege gerade, was es so für Entsprechungen geben könnte. Wer könnte wohin wechseln? Was wäre sowas Ähnliches? Also Söder zu den Grünen vielleicht oder was? Keine Ahnung.
Erinnere dich, damals, bleiben wir im Fußball, Figo von Barcelona zu Real, der Schweinskopf.
Ja, solche Sachen sind einfach Dinge, die das wird ihm ja auch bis heute nicht verziehen. Es gibt eine sehr lustige, finde ich, Doku genau darüber, wo er ja darüber sagt, ich habe diese Doku jetzt gemacht, damit die Leute endlich verstehen, ich bin nicht wegen des Geldes gewechselt, es ging mir um ganz andere Sachen. Dann guckst du das 1,5 Stunden an und denkst am Schluss, ja, es war wegen des Geldes. Du hast mich nicht überzeugt.
Es gibt Nein, es war Grund. Die Wertschätzung. Man wollte ihm nicht mehr Geld geben.
Ja, du wolltest einfach zu Madrid, Punkt. Und die haben dich mit Kohle zugeschüttet. Und bei Klopp kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, man darf nie den Schwaben unterschätzen. Ich bin ja selber einer. Geld spielt für uns dann doch keine untergeordnete Rolle. Und wenn wir ganz, ganz viel haben, ärgern wir uns morgens beim Aufstehen, dass wir nicht noch mehr haben. Und wenn uns das jemand bietet, dann tun wir vielleicht auch mal Sachen, die vernebelt es uns die Sinne. Und aber gut, er hat ja eigentlich genug Geld. Also es kann eigentlich nicht am Geld liegen. Ich glaube, es ist schon eine Aufgabe, die ihn reizt. Also so weltweit, das Kosmos. Und das haben sie ihm bestimmt wunderbar schmackhaft gemacht und haben ihm das alles gezeigt. Und es ist ja auch interessant, so ein weltweit, also so ein globales Unternehmen zu leiten. Das gibt es halt in anderen Vereinen. Welcher Verein sollte ihm das bieten? So, das könnte ihm nicht mal der FC Bayern bieten. Trotzdem, klar, also überraschender kann es eigentlich nicht kommen. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, er wird Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, dann wären auch ganz viele zusammengebrochen, aber nicht so schlimm wie Red Bull, weil Bayern ist einfach der Feind im sportlichen Sinne, aber Red Bull ist ja in jeder Hinsicht der Feind, auch im ideologischen Sinne, von den Vereinen, von den Traditionalisten. Und er hat da nur bei Traditionalisten gearbeitet. Und deswegen, da hat er sich echt mit vielen angelegt jetzt.
Das hatten wir ja am Montag in der Folge, Fever-Pitch-Folge mit Basti Red auch, dass er gesagt hat, er gönnt eher den Bayern den Meistertitel. Wenn sie damit Leipzig als Meister verhindern, dann ist er da komplett fein mit, dann findet er das total super. Alles außer die wäre dann für ihn ein guter Meister. Aber Klopp selber hat ja zum Beispiel auch dieses Konstrukt Leipzig nie verteufelt. Er hat ja immer gegen Auswüchse des Kommerzes im Fußball sich positioniert, auf dem Transfermarkt kritisiert, dass da mit Bazookas geschossen wird, während er bei Liverpool mit Pfeil und Bogen da operieren muss und eben nur 100 Millionen Euro für Van Dijk ausgeben kann. Aber Leipzig hat er immer in Schutz genommen. Er hat gesagt, man hat keinem Traditionsverein irgendwas weggenommen, man ist einen neuen Weg gegangen. Das ganze Prinzip ist, junge Spieler aufzubauen. Das ist eine Fußballidee, keine Idee des Geldes. Also, dass er diesem Projekt, diesem Konstrukt positiv gegenübersteht, dürfte eigentlich niemanden, selbst von den Klopp-Fans, überrascht haben.
Vielleicht, ja, aber das ist eben genau das, was du sagst. Diese Traditionalisten, die sehen das halt komplett anders. Für die ist das, die sind ja Erzkonservative, die Fußballfans, so, die wollen nichts Neues haben, was ich manchmal so ein bisschen verstörend finde. Und dann auch dieser Hass. Ich meine, ich verstehe das, dass man im Fußball hasst man ja den sportlichen Gegner, aber auf eine irgendwie, das ist ja kein echter Hass. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, das ist wirklich ein echter Hass. Und das ist ja vor allem, die gönnen ja die diesen Verein die Existenz nicht mal. Ne? Ich meine, Elf Freunde, das Magazin, das so liberal und so ist, die berichten ja nicht mal darüber. So, wenn da im Newsletter die Vorschau, wer spielt heute Abend, dann und Leipzig spielt der Champions League, das schreiben die gar nicht rein. Also das finde ich so lächerlich. So. Das geht dann auch so an da ist sozusagen mein demokratisches Grundbewusstsein sozusagen berührt das. Und wir sehen ja tagtäglich, dass das einfach auch nicht aufrecht zu erhalten ist. Also nimm jetzt mal Manchester City, dieser Streit um die 114 Fälle, wo sie angeblich gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben. Jetzt haben irgendwelche Richter festgestellt, dass das ja sowieso alles fragwürdig ist, was die UEFA da sozusagen. Es wird am Ende immer darauf hinauslaufen, was du gerade gesagt hast, dass es, solange die normalen Regeln des Marktes sozusagen nutzen und nichts Illegales tun, ist das doch total okay. Wir sind das einzige Land auf der Welt, das diese Ideologie verfolgt. Ah nein, das muss alles Verein sein und es darf keine Investoren geben und es darf auch keine Bösen geben, die irgendwie Geld haben. Wir müssen am besten alle arm sein und so. Und das Geld, das wir, die wenigen, die das Geld haben, das müssen sie sich ganz sauber verdient haben, nämlich in der Champions League. Haha, so. Oder mit von Allianz und Audi und was weiß ich bekommen. Das ist doch alles total verrückt und diese Diskussion. Und wie gesagt, also diesen ideologischen Teil, den finde ich irgendwie abstoßend im Fußball inzwischen, dass es Menschen gibt, die da wirklich so richtig gehend hassen. Und da schließt sich sozusagen der Kreis, was ich anfangs gesagt habe, dass er zu Red Bull geht, ist für mich natürlich super, super überraschend. Aber ich sage jetzt nicht, das darf nicht wahr sein, weil Red Bull ist doch gar kein, die darf es doch gar nicht geben. So, das würde ich nicht sagen.
Finde ich schade, dass es keinen Newsletter diese Woche gibt.
Oder? Ja, ich scharre mit den Hufen. Nein, ich brauche auch mal. Ich habe keine Energie mehr. Ich brauche auch mal. Aber wenn ich keine Energie mehr habe, brauche ich halt nur 10 Tage Pause. Und dann nehme ich mir halt diese Pause, wenn kein Fußball stattfindet, nämlich die Nations League. Und ich sage mal, wenn die Spieler sich alle krank melden, dann werde ich mich wohl auch mal krank melden dürfen
für 10 Tage. Nicht nur du, auch ganz viele Journalistenkollegen, die alle jetzt erstmal in Urlaub fahren und deshalb auch hier für die Newsletter, bzw. für den Podcast erstmal nicht zur Verfügung stehen.
Ja, ich meine, das ist doch lustig, oder? Ich meine, was da jetzt gerade passiert, schweifen wir ein bisschen ab zum Schluss, aber wenn man sich das mal anguckt, wer da alles plötzlich operiert werden muss und wer da plötzlich alles krank ist. Ich habe gestern gesagt, noch 2 Absagen, dann steht Michael Ballack auf dem Trainingsplatz so und spielt wieder mit. Ach, das ist doch total lächerlich alles.
Toni Kroos muss zurück.
Toni Kroos und wir müssen da alles brauchen. Und genau so, deswegen, liebe Podcast-Hörer, gibt es ja diese und bis Anfang nächster Woche keinen oder bis Mitte nächster Woche keinen Newsletter, weil wir auch mal eine Pause brauchen, auch mal Energie tanken. Ich allerdings nicht mit Red Bull-Dosen, sondern mit anderen handelsüblichen Getränken. Und dann wieder ganz frisch zurück im Fußballgeschäft sind, wenn die Bundesliga wieder anfängt, wenn es wieder richtig spannend wird.
Kein Newsletter diese Woche, aber dafür einen Podcast. Auf jeden Fall morgen nochmal. Dann geht es aber um die Nationalmannschaft. Hatten wir eigentlich heute schon vor, aber ich bin ein bisschen dankbar, dass The Dosen One dann doch dazwischen kam, weil, wie du es eben angerissen hast, über Absagen zu reden, macht auch nicht so viel Spaß, sich über so ein Thema jetzt dann doch ein bisschen auszubreiten. Morgen dann aber die Nationalmannschaft im Podcast und dann zu Gast Oliver Forster, der Sport1-Kommentator. Alex, vielen Dank für heute.
Dankeschön.